So, guten Morgen, ihr Lieben. Ich bete jetzt einfach nochmal, dann geht's los. Ich danke dir, Herr, für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du hier bist, dass wir einen Platz haben in deinem Haus, Herr. Dein Haus ist die Gemeinde. Jeder Einzelne, wir zusammen bilden dieses Haus mit dir zusammen. Danke, dass du für jeden in diesem Haus einen Platz hast, für jeden Einzelnen eine Berufung, einen Plan, einen Ort, einen Raum, ein Wirken. Jeder von uns darf wirken, egal wie wir uns manchmal sehen und was wir denken. Ich danke dir, du bist hier. Und ich bete, Herr, dass du uns durch das, was ich jetzt sage, einfach mit auf eine Reise nimmst und am Ende dieser Reise nach der Predigt einfach Veränderung geschieht, Herr, in unseren Herzen, wo wir es nötig haben. Nicht aus dem Schuld oder aus dem Muss, sondern aus einer Hilfestellung heraus. Ich danke dir, Herr, dafür. Amen. So, ich möchte euch heute ein schönes Thema reingeben. Ich habe gebetet am Donnerstag. Herr, was möchtest du, dass ich predige? Und ich hatte ein paar Sachen, die ich eigentlich gerne sagen wollte. Und letztendlich hat der Herr was ganz anderes gesagt. Und ich möchte euch gerne damit reinnehmen. Ich finde es total spannend. Und ich glaube, da steckt viel drin, weil ich hatte eigentlich tatsächlich ich habe gebetet und in einer Minute hatte ich einen kompletten Ablauf, was ich predigen soll, also von vorne bis hinten, und habe das dann noch aufgeschrieben. Und hier ist das, was ich zu sagen habe oder der Herr zu sagen hat. Genau, das Thema der Predigt ist, wie kämpfe ich den täglichen Kampf meines Lebens? Und wir alle stecken irgendwie in einem Kampf. Und zwar geht es irgendwie in unserem Leben um Gewinnen und Verlieren. Und egal wo, in welchen Herausforderungen du steckst, wir wollen alle gewinnen, oder? Oder gibt es hier jemanden, der verliert gerne? Nee, wir wollen alle Winner sein, oder? Und dafür tun wir Dinge, machen wir Sachen und kämpfen wir. Und das ist, glaube ich, ganz normal. Oder sollen wir einfach überhaupt nicht kämpfen? Bertolt Brecht hat zum Beispiel gesagt, wer kämpft, der kann verlieren. Wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Und das ist das, in dem, wo wir drinstecken. Und das ist das Thema heute. Ein anderer Unbekannter hat gesagt, harte Zeiten vergehen und starke Menschen bestehen. Und da gibt es in unserem Alltag enorm viele Kämpfe, ob das jetzt bei der Arbeit ist, Krankheiten. Der ganze Tag ist voll eigentlich. Ja. Man steht, jede Entscheidung ist ja eigentlich irgendwie ein Ringen. Ja. Wenn der Wecker morgens klingelt, habe ich einen Kampf, ehrlich gesagt. Ja. Zum Glück gewinnt meistens nicht der Wecker oder nicht der Schlaf, sondern das, was zu tun ist. Und dann gibt es so verschiedene Persönlichkeitstypen. Und was für ein Kämpfertyp bist du denn? Ich habe mir mal Gedanken gemacht, was für ein Kämpfertyp gibt es denn auf dieser Welt. Ja? Der erste wäre so der Einzelkämpfer. Ich mache das hier so alleine und ich mache mein Ding. Und da geht es halt voll ab. Wenn ich komme, dann wird gekämpft. Der andere ist eher so der mit allen zusammen. Wir gehen in den Kampf und wir gewinnen die Schlacht und keiner kann sich uns widersetzen und wir zusammen kämpfen. Ein Schritt, ein Mann, ein Gewehr. Nein, es viele Gewehre. Nächste Person. Ich kämpfe mit allem, was ich habe und ich gebe alles bis zum Blut. Und ich gebe nicht auf. Und egal wie viele Gegner ich habe, es können auch mehrere sein, das ist egal, ich mache die alle fertig. Ich weiß nicht, wo du dich hier findest. Der nächste, oh nee, also, nee, nicht so eigentlich, ne? Lieber so Couch und ne, will ich eigentlich nicht so kämpfen. Lieber so ein bisschen chillen halt, ne? Dann die nächste Person, ist, also mir geht es jetzt um die Person auf der linken Seite, also irgendwie gewinnen. Klappt irgendwie nicht so. Egal, was ich anfange, es klappt irgendwie gar nichts. Und irgendwie, selbst diese komische dieses komische Huhn gewinnt da noch, ja? Oder bist du eher so der Typ, der halt jeden platt macht, auf gut Deutsch? Und das ist sehr normal. Es ist nur die Frage, mit welchen Waffen kämpfen wir? Kinder kämpfen, ganz normal. Kampf gehört zum Leben dazu. Kinder kämpfen, die raufen, auch die Erwachsenen kämpfen. Und ist die Frage, mit welchen Waffen ihr kämpft. Ich habe da mal so was mitgebracht, zum Beispiel hier. Also das ist eher so euer Kampfmittel. Also so kämpft ihr so richtig mit. Ne? Wenn es nicht mehr geht, dann kämpfe ich so mit Schwert oder wie die Boxer. Ne? Ja, dein Ding, ne? Das ist ja deins, ne? Das Schwert des Wortes, das Wort Gottes, das zweischneidiges Schwert und damit schneide ich. Sowas vielleicht eher. Oder ich habe noch mehr mitgebracht, also bist du dann doch eher so der Typ hier? Ja, was für Typen seid ihr denn so? Ne? Mit was schießt ihr denn eigentlich so durch die Gegend? Ja, wenn es so richtig mal losgeht, mit was schießt du dann so richtig mal so? Tja, und dann geht's halt nicht, ne? Hängt halt. So ist das halt, ja. Dann will man schießen und man verschießt sich und es funktioniert überhaupt nicht. Das sollte eigentlich wirklich funktionieren, eigentlich. Nee. Aber irgendwie passt es auch, weil ganz oft, wenn man irgendwie Kämpfe hat und schießen will, kommt nur Luft raus, oder? Kommt einfach nur Luft raus, ja. Aber ich denke, wir sind ja zivilisierte Menschen und gerade hier in der Gemeinde würden wir sagen, wir kämpfen ja so mit solchen Waffen überhaupt nicht. Und davon gehe ich auch aus, ja, dass auch die Fäuste nicht benutzt werden. Aber mit welchen Waffen kämpfen wir denn so generell eigentlich? Wer hat das gesagt? Da hinten, sehr gut. Note 1, setzen. Mit Worten, hat sie gesagt. Und zwar gehe ich tatsächlich in das nächste Bild rein. Wir kämpfen mit Worten. Wir kämpfen mit Worten. Schauen wir uns das mal an. Jakobus 3, 5 bis 10. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist mehr als alle anderen Teile des Körpers ein Mikrokosmos und der Unfall unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Krasse Sätze. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Boah. Ein bisschen länger Text, es geht noch weiter. Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische, sie alle hat der Mensch gebändigt. Doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilsstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir, der unser Herr und Vater ist, und mit ihm verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommt Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Und ganz oft, wenn du so in dein Leben reinschaust, wenn ich in mein Leben reinschaue, habe ich mit dem Wort, mit der Zunge gekämpft und habe Schaden angerichtet. Und das ist tatsächlich so, wir kämpfen mit der Zunge. Und zwar funktioniert das ja so, dass dir irgendjemand was sagt, irgendetwas passiert und du musst dir irgendwie reagieren. Einer sagt was Schlechtes, irgendjemand ist mies zu dir und du reagierst. Und ich würde sagen, mit Schlägen zu reagieren haben wir uns abgewöhnt, aber haben wir uns auch abgewöhnt, mit der Zunge zu reagieren. Ich möchte mal eine Bibelstelle weitergehen, da wird es dann deutlicher, wo ich hin möchte. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem gefüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem gefüllt ist. Das ist irgendwie logische mathematische Gleichung. Ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Also hier in dieser Bibelstelle geht es um Worte, die entspringen der Zunge. Das bedeutet, wir müssen Rechenschaft ablegen über das, was wir sagen. Über jedes unnütze Wort steht da. Und das griechische Wort heißt Argos, also arbeitslos, also müßig bedeutet das, faul, träge, unnütz, nutzlos. Darüber müssen wir Rechenschaft ablegen, bei Gott. Und auch ganz klar, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, das heißt, weil sein Herz mit Gutem gefüllt ist. Das heißt, wenn mein Herz mit Gutem gefüllt ist, was kommt dann aus meiner Zunge heraus? Gutes. Wenn mein Herz mit Bösem gefüllt ist, was kommt dann aus dem Mund raus? Böses. Mathematik. Ganz logisch. Was müssen wir dann machen? Ja, hört sich irgendwie gut an, ne? Ist irgendwie logisch, ne? Also die einzigste Chance, die wir haben, dass was Gutes da rauskommt, oder sei denn, ihr wollt natürlich, dass was Schlechtes rauskommt, dann, wenn ihr das so wollt, dann bitte. Aber wenn ihr wollt, dass was Gutes rauskommt, was müsst ihr da machen? Ihr müsst es mit Gutem füllen. Und wie funktioniert das, ja? Wir erkennen hier dran, er ist ein Kampf im Inneren. Der ist vielleicht gar nicht erstmal im Außen. Er kommt von außen auf mich zu. Tobias sagt etwas zu mir, ich fühle mich gekränkt. Und dann, meine Frisur könnte besser sein heute Morgen, ja. Das nächste Mal versuche ich es. Aber das ist jetzt schon echt ein krasser Angriff. Meine Frisur könnte besser sein heute Morgen. Was mache ich jetzt damit? Jetzt geht es in mein Inneres, diese Information geht in mein Inneres und jetzt geht es darum, wie entscheide ich mich jetzt? Wie ist mein Inneres gefüllt? Und da ist der Kampf. Meine Seele sagt, konnte er das nur sagen? Der Teufel sagt, gib's ihm. Und Gott sagt, gib's ihm auch, aber Liebe. Und dieser Kampf im Inneren entscheidet, wie du dich im Äußeren verhältst. Deswegen behaupte ich, es ist eher ein innerer Kampf und sekundär erst ein äußerer Kampf. Und wie wir gefüllt sind im Inneren, entscheidet, wie es sich im Äußeren abspielt. Ganz eindeutig. Wenn ich praktisch mit Gott gefüllt bin, entscheide ich richtig. Wenn ich mit Müll gefüllt bin, entscheide ich falsch. Aber wir denken irgendwie oft, das ist der äußere Kampf. Es findet draußen statt. Wir geben anderen die Schuld. Und das fand ich jetzt auch wirklich ganz mies, aber ich entscheide, ich bin ja Christ, ne, und außerdem predige ich gerade. Ich muss natürlich jetzt freundlich reagieren, aber es ist nicht dieser Kampf im Äußeren, der bestimmt, sondern im Inneren. Ich möchte euch da noch eine Bibelstelle geben, und zwar 2. Korinther 10, 3 bis 5. Viele kennen die wahrscheinlich. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, also im Körper, kämpfen wir nicht nach dem Körper. Wir kämpfen nicht mit dem Körper. Wir kämpfen auch nicht mit dem Gegenüber, mit dem nächsten Fleisch. Also dem Gegenüber. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Die sind nicht im Äußeren, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das ist der Kampf im Inneren, der da beschrieben wird. Und wenn du möchtest, dass im Äußeren etwas Positives geschieht, nämlich das, was Gott möchte, dann ist es daran, überspitzte Gedankengebäude zu zerstören. Also irgendwas, was du in den Gedanken hast und überspitzt ist, das nenne ich jetzt mal Ablehnung, Wut, Hass, Selbstrechtfertigung. Jeder kennt ja solche Gedanken. Das wird zerstört. Jede Höhe, eine Übersetzung nennt es auch Hochmut, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Also ich weiß es besser. Das, was der gemacht hat, der Tobi, das geht gar nicht. Das ist unmöglich. Ich weiß das besser. Diese Höhe muss zerstört werden, sonst kommt das Falsche raus. Und du nimmst den Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das bedeutet, da ist eine Kraft drin. Das bedeutet, ich merke, ich denke falsch. Ich merke, das ist nicht richtig, wie ich gerade denke. Und ich nehme diesen Gedanken gefangen. Ich sage, nein, so denke ich jetzt nicht mehr. Egal, was der andere gemacht hat. Egal. Gott möchte nicht, dass ich so denke. Fertig. Und ich entscheide mich, es nicht zu tun. Jetzt ist das Thema, wie fülle ich denn dieses Herz? Und wir alle kennen Herausforderungen im Leben. Wir alle kennen ja diese Kämpfe. Und in manchen Themen kennen wir Gott einfach noch gar nicht so richtig. Vielleicht kennst du da im Bereich, du hast Probleme in den Finanzen oder einen Job zu finden. Nehmen wir mal das Beispiel Job. Du hast Probleme, einen Job zu finden. Und genau da hast du schon immer Probleme. Das heißt, jetzt hast du zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch und bereitest dich auf das Vorstellungsgespräch vor. Du hast jetzt schon jahrelang keinen Job mehr. Und jetzt fängst du an zu beten. Und dann guckst du, was denke ich denn da? Was ist denn in meinen Gedanken drin? Und dann hast du Angst. Ganz logisch. Hat man Angst. Die zweite Frage, kennst du in diesem Bereich Gott? Hast du da schon mal erlebt, dass er dich da rausgeholt hat? Nein. Hast du nicht. Und das erlebt man ganz oft in Bereichen, wo man Gott nicht erlebt hat, bleibt man da drin und kommt nicht raus. Das bedeutet jetzt, ich geh zu diesem Vorstellungsgespräch mit Angst, mit Furcht und mit Unglauben. Und vielleicht kriege ich den Job, aber tendenziell verhalte ich mich ja dann auch so. Die Leute merken irgendwie, oh, der ne, ist irgendwie unruhig der, oder irgendwie komisch. Verhält sich vielleicht auch ein bisschen aggressiv, keine Ahnung, wie sich das dann äußert. Ja? Und du kriegst den Job nicht. Wenn du aber diese Gedanken vorher gefüllt hast, dein Herz gefüllt hast mit Gott, wird es anders sein. Und jetzt möchte ich zu dem Punkt kommen, aber wenn du Gott in diesem Bereich nicht kennst, was dann? Wenn du Gott so nicht kennst, dann bleibst du meistens stecken. Und ich möchte euch jetzt zeigen, wie man da rauskommt. Und zwar möchte ich das an einem poetischen Schriftstellen euch zeigen. Und zwar würde ich gerne mit euch ins Hohelied gehen. Und das Hohelied ist die Geschichte, manche wissen es, aber viele wahrscheinlich auch nicht, ist die Geschichte von Salomo und der Sulamit. Die Sulamit ist seine Braut, der König Salomo. Und es ist so eine ein poetisches Lied. Und so ist auch die Wortwahl in diesem Lied. Und im Übertragenen zeigt es praktisch die Geschichte von Jesus und seiner Braut, nämlich die Gemeinde, nämlich du und ich. Und man kann das so auslegen. Das geschieht aber tatsächlich auch prophetisch. Das heißt, du nimmst nicht das Wort und sagst, das bedeutet jetzt genau das, sondern du legst es prophetisch aus. Was bedeutet das für meine Situation und für mein Leben? Und wenn man das tut, kommt man zu einer sehr interessanten Erkenntnis. Weil dann sieht man, dass das ganze Hohelied eigentlich um einen geistlichen Wachstum geht. Das um verschiedene Entwicklungsbereiche im Leben von dieser Sulamit. Und sofern kann man auch sehen, die verschiedenen Entwicklungsbereiche im eigenen Leben. Und wir gehen jetzt mal da so rein. Wird vielleicht neu für dich sein, aber lass es mal einfach auf dich wirken, was es mit dir macht. Ja? Und zwar fangen wir an mit dem Hohelied 2, 8 und 9. Das spricht die Sulamit. Horch, mein Geliebter. Siehe, da kommt er. Springt über die Berge, hüpft über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Das sagt jetzt wahrscheinlich erstmal noch nicht so viel euch, aber wir sehen jetzt erstmal, er kommt, Jesus kommt von den Bergen. Und es fällt ihm leicht. So, nächste Stelle. Hohelied 2,10. Sieh, da steht er vor unserer Hauswand. Schaut durch die Fenster herein, blickt durch die Gitter. Das heißt, sie ist in der Hauswand, also sie ist im Zimmer, und er kommt und möchte zu ihr kommen. Er guckt durchs Fenster rein, wieder hier so durchs Fenster. Sie sagt, mein Geliebter erhebt seine Stimme und spricht zu mir. Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Das heißt, er fordert sie auf, mitzukommen. Er nennt sie Schöne. Und sie nennt ihn Geliebter. Das heißt, sie lieben sich. Und wie oft sind wir einfach so da und leben und Gott ruft. Der, mit dem du in Liebe verbunden bist, und er sagt, komm. Wo kam er denn gerade her? Von den Bergen. Und er sagt, komm. Und er sagt zu dir, komm, komm zu deinen Bergen. Gott sagt zu dir, das sind Berge, das fällt mir leicht. Es ist einfach, über die Berge zu springen. Und ich möchte mit dir zu deinen Bergen gehen, prophetisch. Ein prophetisches Wort. Ich möchte mit dir zu deinen Bergen gehen, möchte mit dir diese Berge überspringen. Ich möchte deine Berge angehen, aber dafür musst du kommen. Hohelied 2,14, meine Taube in den Schlupfwinkeln der Felsen, im Versteck an den Felsstufen, lass mich deine Gestalt sehen. Erstmal bis dahin, wir sehen, sie ist in dem Schlupfwinkel, sie ist in dem Versteck, erkennt man jetzt. Die hat sich versteckt. Und manchmal ist es genau nämlich das, wir sind irgendwie unser Abenteuer, in dem wir einfach so stecken im täglichen Leben, ist uns zu viel. Wir kommen da nicht weiter. Und wir sind in diesem Versteck und wissen nicht raus. Unser Herz hat kein Vertrauen. Unser Herz ist nicht gefüllt mit dieser Erkenntnis, dass Gott gut ist. Und er kommt und sagt, komm aus deinem Versteck raus. Komm raus, ich will mit dir zu diesen Bergen gehen. Ich möchte mit dir in diesen Krieg ziehen. Lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Und er sagt immer wieder, komm, ich möchte es mit dir tun. Ich möchte mit dir rausgehen. Vers 16. Ihre Antwort. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Hey, wir sind zusammen und ich liebe dich und wir sind zusammen, wir gehören zusammen. Der in den Linien weiter, das ist ein anderes Thema, ist zu viel jetzt. Wenn der Tag verhaucht und die Schatten fliehen, wende dich her, mein Geliebter. Das ist ein poetisches, ich sag's euch, sie kommt nicht mit. Komm, heute Abend komm wieder. Kannst du heute Abend wiederkommen? Ich komme nicht. Ich bleibe in meinem Versteck. Ich gehe da nicht raus. Du willst, dass ich komme, ja? Und ich gehöre dir auch. Ich bin errettet. Ja? Ich bin dein Kind. Ich weiß, dass ich zu dir gehöre. Und du gehörst zu mir. Das ist gar nicht das Thema. Aber ich komme nicht. Komm heute Abend wieder, ja? Das ist in dieser brütenden Sonne, wenn die Schatten fliehen. Ja, das heißt, es ist jetzt heiß, es ist mir zu heiß hier draußen, es ist mir zu krass, da gehe ich nicht raus. Das Abenteuer ist mir zu groß. Und ich vertraue dir da auch nicht, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Nächster Vers. Auf meinem Lager zur Nachtzeit suchte ich ihn, den meine Seele liebt, ich suchte ihn und fand ihn nicht. Das bedeutet, jetzt ist es Abend geworden und er kam nicht. Und so ist es ganz oft in unserem Leben. Wir verpassen die Chance. Gott sagt, hey, das ist der Weg. Das ist der Weg. So, mach das so mit dem Tobi. Geh so mit ihm um. Geh so in den Krieg. Ja, geh so auf den Berg. Geh so in das Abenteuer. Das ist der Weg. Und das habe ich für dich. Und dann kneifen wir. Und dann natürlich bleiben wir nicht zu Hause den ganzen Tag auf unserem Sofa, sondern wir gehen dann zum Vorstellungsgespräch oder auf die Arbeit oder sonst was. Aber wir spüren ja nicht, dass der Herr da ist, weil wir uns ja von ihm getrennt haben. Und dann ist da der Herr nicht mehr. Das heißt nicht, dass er ist immer da. Ja? Das ist jetzt nur prophetischer. Gott ist immer mit dir. Ja? Aber du merkst dann in diesem Vorstellungsgespräch, no, ich bin hier, ich merke hier Angst, ich merke Furcht, ich merke irgendwie sonst was, Unsicherheit, aber ich merke nicht den Herrn, weil dein Herz nicht gefüllt war richtig in dem Augenblick. Weil diese Aufforderung Gottes du nicht wahrgenommen hast. Diese Aufforderung, ich gehe mit dir zu den Bergen. Du bist alleine gegangen. Ne? Um das jetzt so zu erklären. Ich möchte dazu sagen, dass ihre Motivation, nicht mitzugehen, null Rebellion war. Überhaupt nicht. Nee, also mit dir gehe ich nicht. War das gar nicht. Sondern es war diese Furcht, die ich beschrieben habe. Und wie reagiert der Gott drauf? Was sagt der Gott dazu? Das steckt da alles mit drin. Gott kommt zwar nicht abends, aber er bezeichnet sie ja weiterhin als seine Geliebte. Er bezeichnet, er ist weiterhin da drin. Und ich sage euch etwas, das ist, du denkst jetzt vielleicht, oh Mist, da bin ich nicht mitgegangen. Ja? Aber das ist auch ein normaler Prozess in unserem Leben. Wenn du dir ein Baby vorstellst, das langsam anfängt, einen Brei zu essen, ja, das ist natürlich jetzt die Herausforderung, das Abenteuer des Lebens, der Berg. Ja? Und es kriegt den Brei irgendwie rein. Natürlich ist das eine Herausforderung, aber sollten wir es deswegen lassen? Hat der Papa sie deswegen nicht mehr lieb oder was? Nein, die Liebe ist das Gleiche. Er sagt das nächste Mal, hey, probier es nochmal. Mach's doch einfach nochmal. Komm, wir nehmen wieder den Löffel. Vielleicht mal einen kleineren, nicht den großen. Ne? Nehmen wir wieder einen Löffel und probierst du nochmal. Und probierst du nochmal und fordert wieder auf und kommt. Und Gott läuft uns hinterher und er möchte es. Er sagt ja immer wieder, komm. Und er ist da nicht sauer drum. Er sieht diese Enttäuschung, die du dir vielleicht manchmal einredest, sieht er gar nicht. Wenn ein kleines Kind lernt, Fahrrad zu fahren, und so nur zuerst vielleicht mit diesen Stützrädern, da klappt es irgendwie, ne, und dann kommen die Stützräder weg und dann fängt es an, langsam loszufahren. Der Papa schiebt, stell dir dieses Bild mit Gott vor, ne? Wir, das Kind, Gott, der Vater schiebt dich in deinem Leben und er schiebt und er lässt los und er denkt sich, ja, jetzt das Abenteuer, sie wird es schaffen, er wird es schaffen. Und dann macht's Wumms. Und das Kind fällt hin. Und was ist die erste Reaktion? Vater, es tut mir so leid. Ich habe gesündigt. Es tut mir leid, wie konnte ich nur? Ich werde es nie wieder tun. Ich bin so ein schlechter... Nein, das ist nicht die Reaktion. Man heult, ärgert sich. Und die Reaktion vom Vater ist auch nicht, du böses Kind, wie konntest du nur da hinfallen? Ist es doch auch nicht. Was denken wir manchmal als Christen? Das ist doch nicht die natürliche Reaktion. Die natürliche Reaktion ist, hey, hast dir wehgetan? Zeig mal dein Knie. Komm, wir machen ein Pflaster drauf. Und geht's besser? Ja. Hey, wollen wir es nochmal probieren? Ich glaube, du schaffst es. Ich helfe dir. Ich bin für dich da. Und das ist Gott, was Gott heute zu euch sagen möchte. Er möchte euch sagen, kommt doch raus aus dem Versteck. Kommt doch da raus. Und das hat sie erkannt, weil sie reagiert jetzt folgendermaßen. Hole 3, 2 bis 4. Aufstehen will ich, denn will die Stadt durchstreifen, die Straßen und die Plätze will ihn suchen, den meine Seele liebt. Er war ja weg. Und sie sagt sich, nee, das geht nicht. Ich muss ihn sehen. Und sie entscheidet sich, aus dem Versteck rauszukommen und ihn zu suchen und nicht aufzugeben. Und wo ist die Entscheidung entstanden, dass sie das getan hat? Nicht im Äußeren. Wir würden jetzt, ne, nach der Bibelstelle zu urteilen, sie hat wahrscheinlich Gedankengebäude zerstört oder Gedanken genommen, gefangen genommen oder den Gehorsam Christi. Es war wirklich in den Gedanken. Sie hat es gesehen, nein, so, und in den Gefühlen, im Inneren. So will ich nicht weitermachen. So möchte ich nicht, dass es weitergeht. Ich muss da raus. Sonst komme ich nicht weiter. Und sie ist aufgestanden, sie hat es getan. Und was ist da passiert? Und zwar ist es so, Hole 3, 6 bis 8. Jetzt begegnet sie ihm. Sie hat ihn ja gesucht. Und sie ist durch die Gegend gegangen in dieser Stadt und sie wollte unbedingt ihn erleben. Und dann begegnet er ihr. Und zwar so. Wer ist sie, die da heraufkommt aus der Wüste? Poetisch jetzt, ja? Wer ist sie, die da heraufkommt aus der Wüste? Rauchsäulen gleich, umduftet von Myrrhe und Weihrauch, von allerlei Gewürzpulver des Händlers. Siehe da, die Sänfte Salomos. 60 Helden sind rings um sie her von den Helden Israels. Stellt euch das bildlich vor. Sie geht durch die Gegend und auf einmal sieht sie ihn auf dem Thron sitzend umgeben von diesem großen Helden Israels, als König die Straße entlang gehen. Und schlagartig, versteht sie, dem ist alles möglich. Der kann alles. Dieser Gott, dieser Gott kann alles. Dieser König kann alles. Ich kann mit ihm zu den Bergen gehen. Sie hatte vorher diese Erkenntnis nicht. Ihr Herz war damit nicht gefüllt. Und schlagartig, als sie gesehen hat, so groß ist er, wusste sie, der kann alles. Das Einzige, was sie dafür tun musste, war, aus dem Versteck rauszugehen. Und das ist das, um was es geht. Und das ist das, wozu Gott dich einfach heute auffordert, da rauszukommen. Aus dieser Situation, in der du steckst. Aus diesem, wo du nicht mehr weiterkommst. Da rauszukommen. Und du kannst dir sicher sein, Gott wird dir begegnen darin. Denn wo geschehen denn die Wunder, die Zeichen und Wunder? Weil du sagst vielleicht, ich erlebe ja nie was. Erlebe ja nie, dass der Gott was wirkt. Aber wo passieren die Zeichen und Wunder? Nicht im Versteck. Niemals im Versteck. Und das Versteck ist meistens hier drin. Sondern die Wunder geschehen, wenn du sagst, ich gehe. Ich gehe diesen Kampf. Ich tue es. In 1. Timotheus 6,12 steht, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das ist eine Aufforderung. Das heißt nicht, überleg dir das mal oder könntest du mal. Oder wäre doch eine gute Idee. Sondern nein, kämpfe ihn den guten Kampf des Glaubens. Ergreife dieses ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Wie funktioniert das jetzt praktisch? Ich würde euch gerne mal so in mein Gebetsleben reinnehmen. Und die ganze Zeit war, oder oft war es so früher, man hat so im Alltag so diesen totalen Trubel und es ist viel los. Und ich gehe auch im Alltag mit dem Herrn und stelle Fragen und so, aber es ist halt oft auch einfach viel, viel los und man kommt da nicht zur Ruhe. Und dann setze ich mich hin und bete. Und wenn ich anfangen will zu beten, ich nehme an, das kennen viele, kommen alle möglichen Gedanken. Da musst du das noch machen, da ist das noch, da ist das und da, oh, gestern die Situation, da war der Tobias schon wieder so nervig zu mir. Und die andere Situation, da habe ich mich da geärgert, da war ich da traurig. Und nächste Woche, oh nein, oh, da muss ich zu dem Termin, wie soll ich das denn hinkriegen? Kennt ihr das? Und die ganze Zeit habe ich versucht, nee, Moment, das muss ich jetzt zur Seite schieben und dann muss ich ins Gebet, ah, Jesus, du bist groß und diese ganze Thematik, alles ist ja auch richtig, oder in Fürbitte reingehen. Und dann habe ich gemerkt, Moment, genau das, was hochkommt, sind ja meine Kämpfe. Das ist ja genau das, wo Gott mir helfen möchte. Also die Gedanken kommen jetzt nicht von Gott, das merke ich schon, die kommen von mir selber, von meiner Seele. Aber das ist genau das Thema. Dafür ist doch Gott für mich da. Später dann kann man auch die anderen Themen, aber ich gehe dann diese Themen an. Ich nehme die genau auf. Diese Ängste, den Ärger. Ich benenne es, ich gehe damit zu Gott und sage, ja, das ist das, davor habe ich Angst, Herr. Die Situation. Und dann, also um das nochmal die Kurve zu kriegen, wir haben ja gesagt, es kommt von außen ein Ärger. Das kam schon. Und jetzt gucke ich, was passiert im Inneren. Da kommt dieser Ärger. Dann denkt man sich, oh, wenn ich den sehe, dann könnte ich das und das machen. Welche Waffe würde ich denn da benutzen? Welche Zungenwaffe werde ich denn da benutzen und so? Und dann gebe ich es ab. Dann gehe ich zu Gott, die den reinigen Strom machen. Ich heilige es tatsächlich. Ich heilige die Thematik, ich heilige das. Ich gehe zu Gott und sage, ich gebe dir das ab. Kümmer du dich darum. Ich merke, wenn ich jetzt so reagieren würde, wäre es falsch. Oder ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und dann frage ich Gott, was ich machen soll. Wie jetzt? Was nun? Und dann bekomme ich die Strategie. Weil so ist er. Er antwortet auch. Dann höre ich so. Dann höre ich, welche Waffe ich benutzen soll. Das ist übrigens immer die gleiche, hat irgendwie was mit Liebe zu tun. Immer. Ohne Gebet würde ich entweder vielleicht gar nichts machen. Mit Gebet schaffe ich es, das Richtige zu tun. Und im Gehen, wenn ich es dann gehe, merke ich, hey, Gott ist da, Gott tut es, Gott wirkt. Und ich merke, es funktioniert. Und die Waffe halt, die da drin ist, ist immer die Liebe. Und ich möchte euch das nochmal zeigen und nochmal ins Hohelied reingehen. Weil da gibt es auch eine Bibelstelle, die genau dafür da ist, euch das zu zeigen. Das ist genau das, was da passiert. Hohelied 2, 3 bis 4. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes. So ist mein Geliebter unter den Söhnen. In seinem Schatten zu sitzen, gelüstet es mich. Und seine Frucht ist meinem Gaumen süß. Das bedeutet, der Herr ist wie ein Apfelbaum. Erstens gibt er mir Schatten in dieser Hitze des Tages. Und im Zweiten, seine Frucht, er erfrischt mich. Er gibt mir Kraft. Seine Frucht ist süß. Und es gibt nur eine Person, die das machen kann. Und das ist Jesus, das ist der Vater. Die geben diese Kraft. Und wenn ich dann da bin, ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, dann merke ich erstmal, ich werde gestärkt. Ich erlebe den Herrn, ich erlebe seine Größe im Gebet, im Wort. Gehört ja auch dazu. Und dann als Zweites, er hat mich ins Weinhaus hineingeführt und sein Zeichen über mir ist Liebe. Jetzt wird es ganz prophetisch, aber wir nehmen das jetzt mal auseinander. Also, erstens, das Zeichen über mir ist Liebe. Und zwar ist da ein Feldzeichen mit gemeint. Ich zeige euch mal, was das ist. Das ist ein Feldzeichen. Das heißt, wir nehmen jetzt mal, das wäre dieses Feldzeichen. Im Krieg, erinnert euch, wir reden hier gerade über Kriegsführung, der Kampf. Im Krieg war vorne dieses Feldzeichen für die ganze Mannschaft und dieses Feldzeichen hat die Richtung angegeben und die Symbolik obendrauf hat einen Wert symbolisiert. Das heißt, das war nicht nur einfach so ein Stab, na, da geht's lang, sondern das hat eine ganz besondere Bedeutung gehabt. Ja? Die Leute wussten, in welche Richtung es geht, aber es hat auch ein Symbol von einem Wert, den diese ganze Mannschaft hatte, gehabt. Und um jetzt zurückzugehen, sein Feldzeichen über mir ist Liebe. Das finde ich total stark. Das heißt, wo immer du hingehst, ja, in welchem Kampf du auch gehst, ja, egal welche Antwort, egal was du tust, egal wie deine Zunge reden soll, die Antwort ist immer Liebe. Immer. Und das Weinhaus, er hat mich ins Weinhaus hineingeführt, ist diese Welt. Alles, diese Vergnügung der Welt. Alles, was reinprasselt, auch die ganzen Verführungen, Versuchungen, die da drin stecken. Alles, was auf dich reinprasselt. Der Herr führt dich da rein, er lässt dich nicht im Versteck. Er führt dich da rein und er zeigt dir, die Antwort ist Liebe. Der Kampf wird nur mit Liebe gewonnen. Der Kampf wird nur mit Liebe gewonnen. Der Kampf wird nur mit Liebe gewonnen. Es gibt keine andere Möglichkeit, als diesen Kampf mit Liebe zu gewinnen. Da gibt es noch den Dr. Wayne Dyer. Er hat gesagt, und das ist das Fazit, ändere deine Gedanken und dein Leben ändert sich. Der ist nicht mal Christ. Ändere deine Gedanken und dein Leben ändert sich. Aber, um nochmal zum Fazit zusammenzukommen, wir schaffen es nur, wenn wir unser Herz füllen. Denn so wie unser Herz gefüllt ist, so handeln wir. Und da gibt es keinen Ausweg. Das sagt die Bibel ganz klar. Wenn du dich nicht mit dem Herrn füllst, dann reagierst du so, wie es dein Herz gewohnt ist. Dann reagierst du so vielleicht, wie auch der Teufel in dein Herz reinredet. Also nicht, er ist ja nicht in dir drin, er redet ja von außen. Aber so, oder wie deine Seele einfach ruft und ruft und ruft. Und wenn du merkst, bis jetzt hat er sehr oft einfach deine Seele gerufen, deine Gefühle und dein Wille, dein Verstand, alles mit Denken. Fange an, es mit dem Herrn zu füllen. Und es ist möglich. Es ist möglich. Gott gibt dieses Versprechen. Ich möchte mit euch da jetzt auch nochmal reingehen in ein Gebet. Und ich würde jetzt einfach vorschlagen, dass wir das einfach mal praktisch machen. Und zwar machen wir es so, dass wir einfach mal die Augen schließen, wenn ihr das wollt. Das ist ja total freiwillig, ne? Die Augen schließen. Einfach mal die Augen schließen. Und jetzt nehmt ihr euch eine Situation. Nehmt euch einfach mal eine Situation. Wo seid ihr im Kampf? Es kann jetzt was Krasses sein. Es kann aber auch etwas Kleines sein. Denkt mal über diesen Konflikt nach, dieses Problem, was ihr habt. Es kann alles sein. Es kann auch Krankheit sein. Es kann alles sein, was dir irgendwie Kummer macht. Alles, was irgendwie ein Problem darstellt. Und jetzt überprüf mal deine Gedanken. Was denkst du darüber? Was denkst du? Was fühlst du? Spürst du Angst? Spürst du Traurigkeit? Kummer? Sorge? Und spürst du diese Schwere, die da drin steckt? Und jetzt gibst du Gott ab. Herr, ich gebe dir dieses Problem, ich gebe es dir ab. Ich lasse es los. Bis jetzt habe ich mich drum gekümmert. Du kämpfst meine Kämpfe. Und du kannst auch sagen, ich entscheide mich, aus meinem Versteck rauszusagen. Du kannst es einfach für dich, ich würde es schon sagen auch, aber halt leise sprechen. Ich entscheide mich, aus dem Versteck rauszukommen. Ich entscheide mich, mit dir da reinzugehen. Mit dir zu dem Berg zu gehen. Jetzt hast du gegeben. Und jetzt kannst du empfangen. Jetzt kannst du ihm sagen, Herr, ich empfange. Du merkst, wie der Druck weg ist. Und du sagst, ich empfange. Ich empfange eine Antwort. Was soll ich tun? Soll ich überhaupt was tun? Und wenn ja, wie sieht es aus? Und du kannst ihm sagen, ich weiß, wenn ich aus diesem Versteck rauskomme jetzt, dann wirst du da sein. Du bist da schon. Und egal, in welche Situation ich reingehe, du bist schon da. Und du kannst einfach dieses Feldzeichen Liebe nehmen. Dieses Banner, nennt es auch Bibelübersetzung, das da drüber steht und sich entscheiden, ich werde diesen Kampf gewinnen. Und nicht aus meinen eigenen Werken, sondern aus deinem. Und ich werde diesen Kampf gewinnen, egal wie lange er dauert. Und ich werde an dir dranbleiben. Und ich weiß eins, der Kampf wird mit Liebe gewonnen. Auch Liebe mir selbst gegenüber. Und ich denke, Gott hat dir eine Antwort gegeben. Und wenn du merkst, du brauchst dann noch ein bisschen Zeit für diese Antwort, nimm dir einfach jetzt die Zeit im Gebet. Und wenn du eine Antwort bekommen hast, ist als ein Symbol gut, wirklich aufzustehen wirklich aufzustehen. Aus dem Versteck rauskommen ist das Thema. Aufzustehen. Sich innerlich vorzustellen, ich gehe hier mit der Liebe. Ich gehe mit diesem Feldzeichen. Und dann kannst du nach vorne kommen. Hier sind Kugelschreiber und Stifte. Und kannst das aufschreiben. Erstens, welche Herausforderung. Und zweitens, was Gott gesprochen hat. Welche Entscheidung da drin steckt. Ja. Wenn du das möchtest, dann komm einfach nach vorne. Nimm dir hier einen Kugelschreiber, nimm dir einen Stift. Und ich weiß, Gott spricht.